Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
Herzlich willkommen beim Kunststoffdialog heute mit dem Teil 2 zum Thema: Haben Kunststoffverpackungen eine Zukunft? Ich freue mich sehr, heute wieder mit mir am Mikrofon zu haben, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kunststoffe, Susanne Schröder.
Und am Mikrofon gerade zu hören gewesen, Alex Heffner, Mitarbeiter Vertrieb vom SKZ.
Und wieder bei uns jetzt für Folge 2, die Mara Hanker, Geschäftsführung Kommunikation Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.
Und Thomas Halletz, Geschäftsführer bei Kiefel.
Wir haben in der letzten Folge schon einen Haufen Themen angesprochen. Wir haben uns so vertieft, dass wir gerne noch ein bisschen weitermachen wollten. Also es ging schon um ein paar Themen. Der Thomas hat uns verraten, was seine Lieblingskunststoffverpackung ist, die es gar nicht gibt. Kommt auf die Anwendung an. Wir haben über Recycling gesprochen, Rezyklateinsatz, ob Kunststoffverpackungen überhaupt eine Zukunft haben. Wer die Folge 1 nicht gehört hat, die Antwort ist ja, kleiner Spoiler, aber trotzdem reinhören. Und heute wollen wir noch ein bisschen auch auf Politik eingehen. Wir werden die Herausforderungen beim Rezyklateinsatz ein bisschen tiefer beleuchten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Wie seht ihr denn eigentlich, das haben wir letztes Mal ausgespart, den Einsatz von Biopolymeren? Also ganz einfach gedacht, warum macht man eigentlich nicht alle Verpackungen aus kompostierbaren Kunststoffen? Problem gelöst. Keiner muss mehr aufpassen, kann sie in die Landschaft schmeißen, löst sich auf, alle Probleme weg.
Ja, Biokunststoffe ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich seit Jahren befassen. Biokunststoffe sind ja in verschiedenster Form momentan am Markt verfügbar, aber wenn man heute die Mengen einmal betrachtet, so sind wir hier ganz klar in einem Nischenbereich. Die Mengen, um alles in Biokunststoffen abzubilden, stehen nicht zur Verfügung und die Biokunststoffe selbst sind natürlich noch sehr, sehr teuer. Und man muss natürlich hier durchaus wiederum den Anwendungsbereich betrachten. Für wann kann ich Biokunststoffe einsetzen und wo müsste ich Biokunststoffe so modifizieren, dass sie dann vielleicht nicht mehr Biokunststoffe sind und der Zerfall dann nicht mehr gewährleistet ist? Und hier, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass Kunststoffe wie PLA, die bereits im Einsatz sind, oder PHR, die jetzt gerade kommen, zukünftig das ein oder andere Material ablösen werden. PLA ist aber heute, wenn wir das für einen Einsatz dann modifiziert haben, nicht mehr einfach in der Natur biologisch abbaubar. Man spricht hier von Home Compostable oder Natural Compostable. Das ist dann nicht mehr der Fall, weil wir heute UV-Stabilität gewährleisten müssen bei der Verpackung oder eben auch Temperaturstabilität. Und dann sind wir natürlich schon in der Modifikation und damit auch nicht mehr im ganz natürlichen Abbauverhalten. Das PHA ist zum Beispiel ein Material, das durchaus ein sehr natürliches Abbauverhalten gewährleistet und das kann natürlich jetzt verstärkt auch zum Einsatz kommen. Neu entwickelt, jetzt auf dem Markt, aber noch sehr, sehr teuer.
Also ganz so einfach, wie es ich mir vorgestellt habe, ist es also nicht.
Mara, wie siehst du es? Ja, im Grunde ähnlich. Ich meine, natürlich wäre das schon gut und so schön einfach. Wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen einfach biobasiert und bioabbaubar mit den gleichen Leistungen von Polymeren heute, das ist natürlich so nicht möglich. Also dementsprechend kann ich mich nur anschließen und sagen, man muss auf die Anwendung schauen und das, was das Material können muss. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn wir die Rohstoffbasis verbreitern. Also das sehen wir auch als Verband so für unsere Mitglieder, nicht von den Fossilen grundsätzlich abhängig zu bleiben, sondern zu schauen, was ist noch alles möglich. Das ist definitiv ein Markt, der sich entwickelt. Aber man darf eben auch dabei nicht vergessen, und das hatten wir letzte Folge schon so leicht angedeutet und gehen wir vielleicht noch mit ein, dass auch dieses Material zum einen natürlich behandelt werden muss, um diese Leistung zu erfüllen, aber ja auch irgendwo wachsen muss. Also da geht es um nachhaltige Rohstoffbeschaffung auch in diesem Bereich. Gerade wenn wir schauen, dass es eventuell konkurriert mit Nahrungsmittelproduktion und Ähnlichem. Wir haben viele Bodenthemen, wir haben vieles, wo wir uns mit dem Wald und Wasser noch tiefer beschäftigen müssen. Und dementsprechend spielt das für uns eine Rolle, wird aber auch betrachtet in unserem Leitfaden Ecodesign, der nicht nur Rezyklateinsatz und Recyclingfähigkeit berücksichtigt, sondern eben auch die nachhaltige und ressourcenschonende Beschaffung von Materialien. Und das gilt für biobasiert, bioabbaubar, fossil und so weiter, dass man sich darüber auch Gedanken machen muss.
Ich glaube, du hast eben gesagt, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Zu den weiteren Möglichkeiten gehören natürlich auch Alternativen wie Naturfasern. Also Kiefel hat ja da auch einiges im Repertoire mit diesem Natureformer. Thomas, kannst du mal erzählen, wie da der aktuelle Stand ist und inwieweit dann diese Naturfasern auch den Kunststoff da ersetzen können?
Also wir sind jetzt seit mehr als 3 Jahren in dem Thema Naturfaser unterwegs und wir haben auch mehrere hundert Maschinen bereits im Markt. Auf diesen Maschinen werden in erster Linie derzeit Single-Use-Produkte hergestellt, um hier eben, wie gesagt, den Kunststoff dann zu substituieren. Die Naturfaser spielt, und das kann man wirklich so sagen, eine zunehmend wichtigere Rolle, weil wir auch gelernt haben, die Naturfaser zu additivieren und das mit natürlichen Produkten. Wir nehmen hier natürliche Harze, um hier dann Produkteigenschaften wie Wasserbeständigkeit oder Ölbeständigkeit zu gewährleisten. Also hier sehen wir schon eine fortschreitende Substitutionsmöglichkeit. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es auch Nachteile oder Applikationen gibt, die wir mit Naturfaser in der Form nicht abbilden können. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr lange Haltbarkeit, die können wir mit Naturfaser nicht gewährleisten. Wir können auch keine Transparenz zum heutigen Zeitpunkt herstellen. Also auch dort haben wir wieder das richtige Material für die richtige Applikation. Und hier spielt Naturfaser für Single-Use natürlich eine bedeutend große Rolle und zunehmend auch für Produkte mit kurzer Shelf-Time.
Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären? Also die Mara hat ja eben gesagt, wenn jetzt überall Mais und Zuckerrohr angebaut wird und der Landwirtschaft den Lebensmittelanbau Konkurrenz macht, ist nicht gut. Dass du noch mal sagst, Thomas, mit welchen Rohstoffen ihr da arbeitet, weil ihr nehmt ja eben nicht den Mais vom Feld. Ihr habt ja ein großes Labor. Was forscht ihr da und was ist bei euch das Produkt, was ihr verwendet?
Also das ist natürlich sehr, sehr interessant heute. Und wir unterscheiden hier ein bisschen zwischen dem, was heute in der Industrie gemacht wird, also in großen Mengen. Und da sind wir natürlich, wenn wir über Lebensmittelverpackung sprechen, dann sprechen wir vom Einsatz von frischen Naturfasern. Das ist im Wesentlichen aus Holz, aus Baumbestand gewonnen. Keine Frage. Es gibt einen zweiten großen Bereich, nicht Lebensmittelverpackung derzeit. Den holen wir heute schon aus recycelten Materialien. Post-Industrial oder Post-Consumer. Das ist im Wesentlichen Papierabfälle, so wie Sie es kennen, aus dem Altpapierbereich. Und die werden aufbereitet und werden von uns dann wieder zu Non-Food-Packaging geformt. Und es gibt natürlich zunehmend jetzt einen dritten Bereich. Das sind sogenannte Jahrespflanzen. Und hier sind wir sozusagen ergänzend unterwegs zu diesen beiden vorher genannten. Das heißt, Sie ernten heute den Weizen und neben der Frucht gibt es natürlich auch das restliche Material, den Stängel. Und aus dem Stängel machen wir dann wiederum Verpackungen. Das gilt für Getreide. Arten. Das gilt aber auch für das Thema Mais. Das gilt natürlich aber auch
Spargel,
für...
Ne?
Ja, Spargel. Richtig. Wir haben auch Versuche bereits mit Spargel gemacht.
Mit den Spargelpflanzen, die praktisch dann übrig bleiben, wenn der eigentliche die Frucht geerntet ist sozusagen.
So ist es. Wir wollen sozusagen wirklich in Ergänzung zur Frucht arbeiten und nicht die Frucht verwenden. Ich denke, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und hier müssen wir darauf achten, dass wenn die Frucht geerntet ist und sei es heute die Erdbeere, der Spargel, wie auch immer, dann gehen wir dazu über, dass wir die restliche Pflanze versuchen so aufzubereiten, dass wir sie dann als Verpackung sozusagen wieder auf den Markt bringen. Idealerweise wäre es so, ich sage mal, der Maschinenring erntet auf der einen Seite das Getreide und formt auf der anderen Seite dann entsprechende Behälter aus dem Rest der Pflanze.
Das klingt fantastisch. Susanne, du hast letztes Mal in Folge 1 gesagt, wir können die Cocktails auch ohne Strohhalm trinken. Ich höre hier gerade, der Strohhalm feiert ein Comeback, also der klassische Strohhalm aus Stroh.
Ist das möglich? Der Nature Farmer ist eher für andere Arten von Verpackungen, oder?
Ja, wir sind heute eher im Formen von Bechern und Schalen unterwegs, keine Frage. Den Strohhalm müsste man heute in einer anderen Art und Weise herstellen. Aber es gibt durchaus Ansätze, dass man heute hier auch einen Strohhalm wieder aus Stroh sozusagen mit auf den Markt bringt.
Mega Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, gerade so mit Spargel. Wenn man bedenkt, das Feld wird geschützt durch eine Kunststofffolie, die wird wieder eingesammelt, die wird recycelt, der Spargel verzehrt, hat auch zur Nachhaltigkeit beigetragen, wenn es besser wächst oder wir andere Ergebnisse erzielen, was die Ernte anbelangt, und dann wird aus den Spargelresten wieder eine Verpackung. Also das macht es doch irgendwie aus, darüber nachzudenken, nichts auszuschließen, viel auszuprobieren und das Beste aus allen Anwendungen auf diese Art und Weise herauszuholen. Und der Thomas ist das beste Beispiel. Auch die Kunststoffverpackungsindustrie ist dann ganz offen, selber auch die eigenen Mitgliedsunternehmen, auch für andere Anwendungen. Ja, es ist halt kein permanenter Wettbewerb und Auseinandersetzung, um sich komplett durchzusetzen, sondern eben optimale Lösungen zu finden und da ganz viel auszuprobieren. Ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen.
Aber ich muss da jetzt nochmal nachhaken, Thomas. Du hast gesagt, ihr habt ein paar hundert Anlagen verkauft. Ihr habt da ja auch eine Auszeichnung für bekommen. Aber wie wettbewerbsfähig sind diese Anlagen? Welche Zykluszeiten habt ihr? Die Verpackungen an sich, sind die deutlich teurer als andere? Wird das vom Konsumenten angenommen? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Also um vielleicht mit der letzten Frage, wird es vom Konsumenten angenommen, zu antworten, ja, sehr, sehr massiv. Es gibt heute Verpackungen, zum Beispiel in Kalifornien, für das Thema Frozen Food. Und hier hat man über viele Jahre ein Wachstumsraten von 2% erzielt. Nach dem Umstellen auf eine biobasierte Verpackung, das heißt auf Naturfaser, hat man ein Wachstum von 20% erzielt. Also der Konsument ist durchaus bereit, genau dieses Produkt, ich sag mal, stärker abzunehmen als hier die Kunststoffverpackung in diesem Falle. Man darf aber eins nicht vergessen, natürlich ist hier der Einsatz in der Form möglich und die Applikation möglich. Und hier kann man natürlich dann, wie vorhin schon gesagt, das Thema Faser zum Einsatz bringen. Das zweite Thema sind natürlich in erster Linie Single-Use-Artikel, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Und hier kommt natürlich auch eine ganze Menge zum Einsatz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir heute gewisse Barrieren erzielen wollen, müssen wir wieder darauf achten bei Faser, dass wir Naturmaterialien zum Einsatz bringen. Vielerlei wird heute aus China importiert und dort hat man Fluorverbindungen, um Produkteigenschaften zu erzielen und das ist natürlich nicht sinnvoll. Das muss man ganz klar so formulieren. Dann ist es besser, wir kommen ganz klassisch mit dem heutig in Europa produzierten Kunststoff auf den Markt und anstelle eines Faserprodukts, das zum einen einer Additivierung unterliegt, die nicht sinnvoll ist, das heißt Fluorverbindungen hat, das zweite natürlich die langen Transportwege hinter sich hat aus China zu uns und hier ist es natürlich, wenn man wieder die ganze Ökobilanz betrachtet, unsinnig, diesen Weg zu gehen. Und in dem Thema Fasern haben wir heute eine deutlich langsamere Zykluszeit. Also wenn wir heute über Kunststoffe sprechen und Sie kennen das, wir sind, der PET und Polystyrol sind natürlich extrem schnell zu verarbeitende Materialien, liegen wir heute bei 60 Sekunden, sozusagen mit 60 Takten, also pro Takt eine Sekunde und wenn wir das jetzt auf Faser übertragen, dann sind wir hier im Bereich zwischen 15 und 30, je nach Produkt, also deutlich langsamer. Ist es wettbewerbsfähig? Ja, trotzdem, die Investitionen in die Maschinen sind höher, keine Frage, weil ich mehr Maschinen für die gleiche Menge betreiben muss. Aber ich habe natürlich hier auf der Rohstoffseite einen deutlichen Vorteil. Der Rohstoff ist deutlich günstiger wiederum als eben der Kunststoff heute und damit balanciert sich das. Es gelingt unseren Kunden zunehmend, einen ähnlichen Preis zu erzielen oder ich sage mal auch auf der Kostenseite ähnlich zu liegen wie im Kunststoffbereich. Wir sind bis dato, ganz offen gesprochen, noch etwas teurer unterwegs. Aber mit der Optimierung der Verfahren, und wir sind ja gerade 3 Jahre und im Kunststoffbereich 40 Jahre unterwegs, kommen wir dem Thema schon näher und wir können heute schon sagen, wir schaffen bei Produkten, wo wir die Zykluszeit eher auf der 15-Sekunden-Bereich haben, durchaus eine absolute Wettbewerbsfähigkeit zum Thema Kunststoff.
Das hört sich doch vielversprechend an.
Ja, total spannend. Also mich hat ein Thema noch ein bisschen, es ist bei mir hängen geblieben, sagen wir mal so. Ich würde da gerne noch tiefer einsteigen. Wir haben den Rezyklateinsatz angesprochen. Also dass es nicht immer so leicht ist. Da gibt es gesetzliche Regelungen, gerade im Lebensmittelbereich, die den Rezyklateinsatz erschweren. Mal an euch beide, Mara, vielleicht fängst du mal an. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen hinsichtlich Rezyklateinsatz?
Also erstmal müssen wir natürlich schauen, welche Ausgangsbasis haben wir wirklich für den Einsatz. Bei 4,4 Millionen Tonnen etwa an Material, das dann wieder zur Verfügung steht oder besser gesagt, was eingesetzt wurde, ist so ungefähr ein Viertel mit kleineren Abstrichen wieder gut einsetzbar. Ja, das ist so ungefähr ja 1 Million, die haben wir auch ausgegeben als Ziel. 1 Million Tonnen Rezyklateinsatz, dann gibt es einen Bereich auch so rund 30%, wo man sagen muss, okay, da muss man so ein paar größere Beeinträchtigungen bei Farbe, Materialeffizienz und so weiter in Kauf nehmen. Dann gibt es einen ganz großen Bereich, gleiche Größe, wo es einfach rechtlich fast schon unmöglich ist, weil die Hürden so unfassbar hoch sind oder eben auch eine absolute Ausschlusskriterium sind wegen tatsächlich Geruch oder Hygiene und so weiter. Also wir können sagen, so 1 Million Tonnen, das Ziel für 2025, was schon extrem sportlich ist, ist so das, was wir anstreben und auch wirklich realistisch umsetzen können. Ja. Und da ist dann aber natürlich die Frage, das ist das, was verarbeitet werden kann. Ich habe es schon mal angesprochen, wo kommt das Material her, ist dann wieder das Nächste. Also in welche Anwendungen fließt es? Und es gibt ja auch unheimlich viel Nachfrage außerhalb des Verpackungsbereichs. Es gibt ganz viel Nachfrage nach AirPet, das wir uns natürlich wünschen in der Flasche. Also diese klassische Bottle-to-Bottle-Geschichte, das wandert aber ab in zig andere Textilien und in Reifen mittlerweile und Gurte und ich weiß nicht was alles, wo wir auch in Konkurrenz zueinander stehen. Natürlich ist es gut, wo es überall neues Material ersetzt, aber wünschenswert wäre es natürlich, zumal es auch die Verpackungsindustrie ist, die da gerade extreme Anstrengungen einfach unternimmt, um das Material auch im Kreislauf zu halten, wenn es dann da auch bleibt. Das ist so eine wesentliche Herausforderung, das Material dann auch einzusetzen und gleichzeitig natürlich die Akzeptanz dafür zu finden. Fand ich gut. In der ersten Folge hattet ihr gefragt nach einer Lieblingsverpackung. Ich finde die schon spannend, die jetzt auch nach Recycling und Rezyklat aussehen und dass das zunehmend auch einen Markt findet, weil die Leute erkennen, dass das ein Mehrwert ist und dass auch die, die es in den Verkehr bringen, das als Wettbewerbsvorteil nutzen. Also Verpackungen, die jetzt eben nicht so shiny und weiß daherkommen, sondern eine andere Haptik vielleicht mitbringen, eine andere Optik und dann trotzdem sich gut verkaufen. Das ist auch nochmal eben in der Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher auch nochmal ein Riesenthema.
Es kann ja auch eine Kombi sein, ne? Wenn ich jetzt an diesen Nature Farmer denke, wenn ich jetzt den Salat, ne, am Bahnhof kaufe, der kann ja in der Schale drin sein, aber obendrauf brauche ich einen klaren Deckel, damit ich sehe, was ich kaufe, oder Thomas? Wie ist das?
Genau dieses Produkt gibt es bereits am Markt. Unten sozusagen die Naturfaser geformt und oben drüber den PET geformten Deckel. Also genau diese Lösung ist bereits am Markt verfügbar.
Und hoffentlich ist dann für den Verbraucher erkenntlich, wo er was entsorgt, weil das gehört ja auch noch dazu, dass man das dann wieder in den richtigen Kreislauf bringt.
Also ich denke, wenn wir genau dieses Produkt mal betrachten, da ist es auch für jeden Konsumenten möglich, das Thema Unterteil dem Papier wieder zuzuführen und das Oberteil dem Thema gelben Saugkunststoffe.
Das ist eine Frage natürlich auch der öffentlichen Abfallinfrastruktur, ne? Also Getrenntsammlung im öffentlichen Raum, da könnte man jetzt auch noch die nächste Folge irgendwie wieder drüber machen. Genau. Welche Stellschrauben da eigentlich bestehen, denn das ist ja nicht immer nur der Hersteller der Verpackung, der diesen Kreislauf alleine schließen kann, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu.
Aber ich möchte dazu sagen, wir haben heute schon die Möglichkeit, das wurde vorhin gerade erwähnt, dass die Akzeptanz bei den Konsumenten da wäre. Wir haben heute die Möglichkeit, ja unsere Produkte zu kodieren. Das heißt also, das ganze Material, den Materialeinsatz, die Materialströme zu verfolgen. Wir können dann Lebensmittel zu Lebensmittel wieder zuführen. Hier haben wir ja ganz strenges Reglement von EFSA. Und wir können natürlich dafür Sorge tragen, dass aus dem Thema Lebensmitteltreu auch wieder ein Lebensmitteltreu wird. Überhaupt keine Frage. Das ist heute technisch absolut möglich mit dem Thema Digimark. Und wir haben dann die Möglichkeit auch, materialspezifische Ströme abzubilden. Und hier gibt es von einigen Firmen bereits erste Modellversuche. Und dann gibt es zum Beispiel, weil wir das Thema Farbe angesprochen haben, the color of the day. Das heißt also Trays, die nicht immer 100% transparent sind und 100% gleich aussehen, sondern dass hier auch mal eine leichte Grün-, Braun- oder eben auch dann Blaufärbung mit vorhanden ist. Und wir sehen es ja auch bei der PET-Flasche. Es wird auch hier beim Konsumenten eine leichte Färbung mittlerweile akzeptiert.
Wir sind auf dem Weg, kann man meinen. Mara, welche Hausaufgaben hat denn die Industrie noch zu erledigen, damit wir zu nachhaltigen Verpackungen kommen? Was glaubst du?
Die Frage fand ich schon immer gut, wie wir da hinkommen. Das stellt immer so ein bisschen die Frage, ob wir denn aktuell schon welche haben. Wir haben nachhaltige Verpackungen auch aus Kunststoff. Das ist so ein bisschen immer die Frage der öffentlichen Wahrnehmung, Wertschätzung eben dieses Materials. Kann man das noch weiter verbessern? Klar, kann man wahrscheinlich alles. Ja. Die Frage der Recyclingfähigkeit haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Die steht halt schon als großes Ziel über allem. Aber nicht zu vergessen, dann eben auch die Leistungsfähigkeit dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Und wenn wir es dann schaffen, das Material stärker im Kreislauf zu führen, da wo es Sinn ergibt, dann wird es noch einmal mehr nachhaltiger. Wenn ich heute die Ökobilanzen vergleiche, sieht Kunststoff im Vergleich zu anderen Materialien schon sehr gut aus. Je mehr Rezyklat ich einsetze, umso besser, bis zu 60% weniger CO2-Emissionen. Das ist echt eine Hausnummer. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber du sagtest es ja eben schon, Susanne, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir sind noch lange nicht da. Wir wollen das auch nicht schönreden. Da hätte man sicherlich auch schon früher anfangen können. So ehrlich muss man auch sein. Aber umso größer ist jetzt die Dynamik und es ist definitiv ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Und dementsprechend wird das die Unternehmen die nächsten 10, 20 Jahre massiv beschäftigen. Oder nicht, Thomas?
Ja, ich denke, das ist absolut richtig. Wir sehen natürlich, dass die Industrie nur das umsetzen kann, was zum einen vom Markt, vom Konsumenten gefordert wird und zum zweiten auch die Brand Owners und die Converters zulassen. Und wir können heute schon sagen, wenn heute die Brand Owners das Thema Designed for Recycling wirklich ernst nehmen und auch entsprechend betrachten, so haben wir die Chance, dass wir zum Beispiel durch entsprechende Farbgebung in den Produkten, dass wir durch entsprechende Haltbarkeitsreduzierungen, wir haben es schon mal angesprochen, hier die Materialien so optimieren können, dass wir hier die Nachhaltigkeit natürlich und die Recyclungsfähigkeit fördern. Und dann müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir die Kreislaufströme schließen. Das heißt, die Sammlung der Kunststoffe müssen wir entsprechend forcieren, die Wiederaufbereitung müssen wir forcieren, denn wir würden heute deutlich mehr Rezyklat verarbeiten. arbeiten können, auch heute schon, als wir aus dem Kreislauf heute zurückbekommen. Und wir haben natürlich, weil das Thema PET-Flasche immer diskutiert wird und das auch in der Öffentlichkeit am meisten bekannt ist. Bei der PET-Flasche gehen heute maximal 30% wieder von Flasche zu Flasche und wir heute im Tray-Bereich verarbeiten circa 40%. 40% der Flaschen gehen heute in den PET-Tray-Bereich hinein. Und dann gibt es natürlich den Rest, der heute überwiegend in die Textilien geht. Und wir freuen uns dann, wenn wir heute unseren Anorak kaufen und da steht dann ganz massiv drinnen, made from recycled material. Das ist letztendlich die Flasche.
Also ich nehme mit, die Weichen sind in vielen Punkten richtig gestellt. Thomas, du hast vorhin erzählt, na, es gibt inzwischen auch die eigentlich durchsichtigen Deckel, bei denen ein Grünstich inzwischen erlaubt ist. Früher hätten die Brand-Owners einen da vom Firmengelände gejagt, wenn man mit sowas angekommen wäre. Also es tut sich was. Meine Frage jetzt an euch, wo sollte die Politik noch Weichen stellen, damit Recycling ein wirkliches Erfolgsmodell wird?
Vielleicht darf ich da gleich mal loslegen. Die Politik hat ja letztendlich nur eine Aufgabe, Dinge zu ermöglichen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und Rahmenbedingungen sind natürlich, dass sie heute die ganze Kette mal zueinander bringt. Das heißt also, dass die Abfallentsorgung diese Möglichkeit bietet, dass hier Recyclingströme geschlossen werden, dass die Aufbereitung vielleicht auch momentan auch mal gefördert wird über einen gewissen Zeitraum, dass wir das Thema Sortieren von Kunststoffen auch mit unterstützen, auch finanziell. Wir unterstützen so viele Dinge heute. Aber warum unterstützen wir aus der Politik auch nicht dieses Thema, Kunststoff sozusagen sauber zu sortieren und aufzubereiten? Und dann werden wir Industrie ohnehin bereit, diese Platte zu verarbeiten. Also so schwierig wäre es nicht. Und ein zweites Thema ist natürlich die Reglements, die heute da sind. Sind wir heute richtig unterwegs, dass nur aus Lebensmittelverpackung wieder Lebensmittelverpackung werden darf? Oder kann man hier nicht doch die Toleranzbreite erweitern, sofern wir gewährleisten können, dass natürlich die Kontaminierung nicht vorhanden ist und dass die Hygiene gewährleistet ist? Also ich denke, hier kann man an diesen beiden Fronten Kreisläufe schließen mithelfen oder auch die Reglements entsprechend anzupassen, dass mehr Material in den Kreislauf auch zurückfließen und wiederverarbeitet werden kann.
Kann ich absolut unterstreichen, auf jeden Fall. Und das nächste ist, finde ich, dass man sich auch nochmal bewusst macht in der Politik, welche Ziele erreicht werden sollen. Und wenn wir unsere CO2-Emissionen reduzieren wollen, wenn wir nachhaltig konsumieren wollen, dann werden wir um Kunststoffe nicht drum herum kommen. Und dann müssen die Entscheidungen, die gerade auch in finanzielle Anreiz- oder Belastungssysteme laufen, entsprechend ausgerichtet sein, damit wir nicht das Gegenteil erzielen. Ich sage jetzt mal so das allgemeine Stichwort der Plastiksteuer, um das Material zusätzlich zu diffamieren, muss man ja leider sagen, und auf der anderen Seite Lösungen zu etablieren, die dann vielleicht ein Stück weit zwar plastikfrei sind, ist ja auch immer so ein Schlagwort dieser Tage, und nicht besteuert werden, aber dafür den viel schlechteren CO2-Fußabdruck haben. Das sehen wir ja in einigen Ländern schon, in denen solche Maßnahmen eingeführt wurden. Also dass man dann lieber sagt, wir sagen, die müssen recyclingfähig sein, es muss rezyklat eingesetzt werden, dafür gibt es finanzielle Anreizsysteme, da wo das Ganze noch nicht funktioniert, wird dann in entsprechenden Fonds beispielsweise eingezahlt. Aber dass wirklich das oberste Ziel bleibt, CO2-Emissionen zu reduzieren, und das eben auch mit Kunststoff, ohne quasi da dieses Material immer schon vor der Startlinie eigentlich aus dem Rennen zu nehmen.
Ja, das ist eine schöne Wunschliste. Die werden wir jetzt mal so weiterreichen. Und dann die nächsten Jahre mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, was uns noch viel beschäftigen wird. Was meinst du, Alex? Die Zeit rennt uns davon, oder?
Ja, also wenn es so weitergeht, brauchen wir doch noch eine Folge 3. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch eine Abschlussfrage, Susanne.
Das ist eine gute Idee. Wir würden gerne zum Abschluss mit euch in die Glaskugel schauen und wissen wollen von euch, was glaubt ihr, in welche Richtung sich die Kunststoffverpackungen entwickeln in den nächsten 10 Jahren? Mara, willst du einen Anfang machen?
Ja, ich wage mich aus der Deckung mit unseren ausgesprochenen Zielen schon. In 10 Jahren sind auf jeden Fall 90% der Haushaltsverpackungen aus Kunststoff recyclingfähig. Wir sind trotz aller Schwierigkeiten und Hürden davon überzeugt, dass wir diese 1 Million Tonnen Rezyklat einsetzen werden. Ich gehe davon aus, dass die vereinten Kräfte bei der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, bei dem Einstehen für das Material und seine Anwendung auch die Wertschätzung steigen wird. Und das Wissen über Kunststoff, wenn wir hier nicht müde werden, immer weiter aufzuklären und ja auch solche Podcasts wie euren schönen hier miteinander zu gestalten, dass wir uns quasi nicht nur zwischen Bauchgefühl und Meinung und Wut und Ähnlichem bewegen, sondern wirklich in einer sachlichen Diskussion. Und dass dann quasi die bestmögliche Entscheidung auch getroffen wird. In 10 Jahren werden wir ganz klar Kunststoffverpackungen weiter gut und gerne nutzen. Und sie werden dazu beitragen, dass wir unsere Klimaziele hoffentlich, und das ist ja für uns alle und den Planeten am wichtigsten, erreichen werden.
Gut. Thomas, wie stehst du dazu?
Ja, ich kann hier nur ergänzen und formulieren, nicht zu verpacken ist keine Alternative. Wir müssten deutlich mehr landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung stellen, Urwälder roden und mehr Wasserverbrauch generieren. Also nicht zu verpacken ist überhaupt keine Alternative. Richtig zu verpacken ist sozusagen das, was wir anstreben. Und wenn wir richtig verpacken wollen, dann wird es viele Applikationen geben, die nach wie vor nur und ausschließlich in Kunststoff abgebildet werden können. Also wird Kunststoff auch weiter wachsen, überhaupt keine Frage. Aufgabe ist es, und da bin ich fest davon überzeugt, dass uns das gelingen wird, Recyclingströme zu schließen. Wir werden auch das Thema verschiedene Arten des Recyclings forcieren. Das ist das mechanische Recycling für bestimmte Werkstoffe auf der einen Seite, kurz und lokal sozusagen recyceln. Wir werden natürlich etwas größere Anstrengungen unternehmen müssen, um auch das Thema chemisches Recycling dann wirklich auf Schiene zu setzen. Die Anstrengungen laufen derzeit. Damit können wir technologisch diese Kreisläufe optimal schließen. Und dann bin ich schon davon überzeugt, die Menschheit lernt doch etwas dazu. Dann werden wir an den richtigen Stellen eingreifen und das Thema dann auch auf Schiene setzen. Das heißt für mich ganz klar, es wird auch weiterhin Kunststoff natürlich in Ergänzung zu anderen Materialien geben.
Ja, ich würde zumindest noch ergänzen, wo ich gerade so zugehört habe, dass wir das nicht nur auf Deutschland und Europa fokussieren, sondern dass wir dieses Erfolgsmodell, wenn es uns dann hoffentlich wirklich gelungen ist, Kreislaufwirtschaft funktionieren zu lassen, dass wir diese Recycling-Technologien, Abfall, Sammelstrukturen und so weiter in die Welt bringen, zusammen mit den Brand-Ownern, mit dem Handel, mit all denen, die da auch eigentlich noch viel größere Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen. Denn wir haben da noch Probleme in vielen Entwicklungsländern, die wir hier und heute, sage ich mal, mit unserem Trennen zu Hause vor der Haustür nicht lösen können. Da sind noch ein paar größere Anstrengungen erforderlich. Also Kreislaufwirtschaft zum Exportschlager zu machen, das wäre doch irgendwie auch noch so ein Wunsch von meiner Seite.
Was für ein schönes Geschäftsmodell.
Superschön. Es macht Hoffnung, was ihr da so sagt. Und Susanne, du hast auch eine Zahl des Monats recherchiert, die tatsächlich mir auch Hoffnung macht. Es ist nämlich die 81. Was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
Also 81% der Haushaltsverpackungen aus Kunststoff in Deutschland sind heute recyclingfähig. Das hat die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung im Auftrag der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen ermittelt. Bezugsjahr ist das Jahr 2020. Die Haushaltsverpackungen umfassen dabei sowohl die Verpackungen im gelben Sack als auch die PET-Getränkeflaschen im Pfandsystem, deren Recyclingfähigkeit im Jahr 2020 bei nahezu 100% lag. Die hohe Recyclingfähigkeit sei zum einen den Ansätzen wie dem Design for Recycling und zum anderen den neuen Sortier- und Verwertungsstrukturen zu verdanken.
Na, das klingt doch schon mal ganz gut, oder?
Ich finde auch. Wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank, Mara, Thomas, dass ihr dabei wart. War ein schöner Austausch mit euch.
Auch von mir vielen, vielen Dank.
Dankeschön. War auch ein schöner Austausch von unserer Seite. Herzlichen Dank.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, und dann würde ich sagen wir Tschüss, Alex. Bis zum nächsten Kunststoffdialog. Wir hören uns wieder.
Bis dahin. Macht's gut.
Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.